Der Red River ist vor allem im Sommer in Nordamerika ein beliebtes Ausflugsziel zum Angeln, Schwimmen oder Bootfahren. Der Fluss teilt die Bundesstaaten North Dakota und Minnesota voneinander, bis er schließlich bis in den Norden nach Kanada führt. Doch die Idylle des Red Rivers kann nicht überschatten, für was der Fluss ebenfalls bekannt ist. Unzählige Schicksale, für die sich scheinbar nur die wenigsten interessieren. Jedes Jahr spielt der Red River zahlreiche dieser Schicksale an und bringt hervor, wovor die meisten in den USA die Augen verschließen. Vergewaltigte, missbrauchte, getötete indigene Frauen, weggeworfen wie Müll. Eine von ihnen ist Savannah LaFontaine Gravent, eine der wenigen, deren Tragödie nicht verschwiegen wird. Der 19. August 2017 ist ein heißer Sommertag im US-Bundesstaat North Dakota. Der 22-jährigen Savannah LaFontaine Gravent macht die Hitze zu schaffen, denn sie ist im 8. Monat schwanger. Savannah lebt noch zusammen mit ihren Eltern Norberta und Joe und ihren Geschwistern in einem kleinen Apartment in Fargo, der größten Stadt in North Dakota, an der direkten Grenze zu Minnesota. Nur der Red River trennt die beiden Bundesstaaten voneinander. Sie und ihre Familie sind Native Americans und Mitglieder des Spirit Lake Triads, eine Gemeinschaft der Indigenen in North Dakota. Eine Zeit lang hat ihre Familie auch im Spirit Lake Reservat gelebt. Savannah schätzt die enge Verbindung in der Gemeinschaft und hat sich viel mit der Geschichte ihrer Vorfahren auseinandergesetzt. Die 22-Jährige arbeitet als Pflegeassistentin. Nach der Geburt ihrer Tochter möchte sie als Altenpflegerin arbeiten. Ihr Freund Ashton Metheny ist ihre Jugendliebe. Mit ihm ist sie seit der Schulzeit zusammen. Und genau wie Savannah freut er sich schon darauf, dass sie Ende September 2017 Eltern werden. Sie haben sich auch schon einen Namen für ihre Tochter überlegt. Hazley Joe. Ashton verbringt viel Zeit bei Savannahs Familie. Doch bald ziehen die beiden aus. Noch vor der Geburt wollen sie in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung leben. Sie haben bereits die Zusage für ihr kleines Apartment in Fargo, in die sie am 1. September ziehen wollen. Den 19. August 2017, einen Samstag, verbringt Savannah allein zu Hause. Sie ist in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft und kann sich aufgrund ihrer geschwollenen Füße nicht mehr viel bewegen. Deshalb ist Ashton an diesem Tag allein seine Mutter besuchen. Savannah soll am Nachmittag ihren kleinen Bruder mit dem Auto zur Arbeit fahren. Gegen Mittag klopft es an die Tür der Familie LaFontaine Gravent. Ihre Nachbarin Brooke Cruz steht vor der Tür. Sie lebt seit einem Jahr mit ihrem 32-jährigen Freund William Hone über Savannahs Familie, im Apartment 5. Die 22-Jährige kennt ihre Nachbarin nur flüchtig. Doch die Familie bekommt oft mit, dass sich William und Brooke streiten. So heftig und so laut, dass man es bis in die Wohnung darunter hört. Brooke hat an diesem Tag eine ungewöhnliche Bitte. Sie fragt Savannah, ob sie nach oben kommen kann, um ein Kleid anzuprobieren, das sie gerade genäht hat. Dafür gibt sie ihr $20. Savannah findet die Bitte zwar merkwürdig, schließlich ist sie hochschwanger, warum soll gerade sie ein Kleid zur Probe anziehen? Doch die junge Frau will nicht unhöflich zu ihrer Nachbarin sein. Sie stimmt der Bitte zu und sagt, dass sie gegen 13.30 Uhr vorbeischauen wird. Savannah bestellt sich noch eine Pizza. Diese findet ihre Mutter später unberührt in der Küche. Ihre Tochter wollte sie essen, wenn sie wieder zurück ist. Um kurz vor 13:30 schreibt sie ihrer Mutter eine SMS, dass sie nach oben zu ihrer Nachbarin geht. Um 13.24 Uhr schreibt sie ein letztes Mal ihrem Freund. Es wird das letzte Lebenszeichen der 22-Jährigen sein, bevor sie die Treppe nach oben geht und am Apartment 5 klopft. Savannah weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Auseinandersetzung zwischen William und Brooke weit mehr sind als Beziehungsstreitigkeiten. Nur kurz nach ihrem Einzug im Frühjahr 2016 wird William Hone wegen häuslicher Gewalt festgenommen und verhaftet. Es ist nicht das erste Mal, dass er in Konflikt mit dem Gesetz kommt. Brooke und er sind mehrfach vorbestraft. Brooke hat bereits 7 Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen. William hat 2 Kinder. Doch beiden wurde der Kontakt zu ihren Kindern gesetzlich verboten. Das angeordnete Kindergeld zahlen beide nicht. Obwohl gegen William nach seiner Verhaftung ein Kontaktverbot zu Brooke erlassen wurde, halten sich beide nicht daran. Immer wieder kommen die beiden zusammen, immer wieder trennen sie sich nach heftigem Streit. Im Januar 2017 eskaliert die Lage abermals zwischen ihnen. Damit sich William nicht von ihr trennt, lügt Brooke ihn an, dass sie schwanger wäre. Als er diese Lüge herausfindet, stellt er ihr ein Ultimatum. Entweder sie bekommen ein Baby, oder er trennt sich von ihr. Die hochschwangere Savannah ahnt von all dem nichts, als sie am Mittag des 19. August zu ihrer Nachbarin geht. Sie weiß nicht, dass Brooke bereit ist, alles dafür zu tun, um ihre desaströse Beziehung zu retten. Um 14.30 Uhr wird Savannahs 16-jähriger Bruder ungeduldig. Seine Schwester hatte ihm versprochen, ihn zur Arbeit zu fahren. In einer halben Stunde beginnt bereits seine Schicht. Doch Savannah ist nicht zu Hause. Er schreibt seine Mutter, die ihm sagt, dass seine Schwester bei der Nachbarin ist. Als er klopft, öffnet allerdings niemand die Tür. Norberta und Ashton versuchen mehrmals, die 22-Jährige zu erreichen. Doch Savannah antwortet ihnen nicht mehr, was völlig untypisch für sie ist, da sie sonst immer am Handy ist. Die beiden machen sich deshalb auf den Weg zur Wohnung. Dort findet Norberta die unberührte Pizza. Auch Savannahs Auto steht vor der Tür und ihre Handtasche mit Portemonnaie und Schlüsseln steht in der Küche. Savannah verlässt sonst nie das Haus ohne ihre Tasche. Während Norberta ihren Sohn zur Arbeit fährt, geht Joe nach oben und klopft bei Brooke. Diesmal öffnet sie ihm die Tür, vertröstet den besorgten Vater aber damit, dass die Anprobe doch noch länger als erwartet dauert. Zunächst ist ihre Familie beruhigt. Doch gegen 16 Uhr ist Savannah immer noch nicht wieder nach unten gekehrt. Daraufhin geht auch Norberta in die Wohnung nach oben. Dort erzählt ihr Brooke, dass Savannah um 14.45 Uhr ihr Apartment verlassen hätte. Ashton und ihre Familie haben sofort ein ungutes Gefühl. Warum sollte Savannah, nachdem sie die Wohnung der Nachbarin verlassen hat, einfach irgendwo hingehen, ohne jemand Bescheid zu sagen, wo sie ist? Sie sagt ihrem Freund sonst immer, wo sie ist und mit wem sie sich trifft. Warum sollte sie überhaupt davonlaufen? Savannah ist glücklich, freut sich auf ihr erstes Kind und ihre Wohnung mit Ashton, in die sie in wenigen Tagen ziehen will. Warum sollte sie sich vorher noch Pizza bestellen, wenn sie vorgehabt hätte, noch irgendwo anders hinzugehen? Und vor allem, wie sollte Savannah überhaupt wegkommen? Ihr Auto steht vor der Tür. Sie hat nur Badelatschen an. Mit ihren geschwollenen Füßen kann sie nicht lange laufen. Für ihre Familie ergibt das alles keinen Sinn. Sie melden Savannah um 16.30 Uhr bei der Polizei als vermisst, die sofort zum Haus der Familie fährt. Doch wirklich ernst genommen fühlt sich ihre Familie und Ashton von der Polizei in Fargo nicht. Da der letzte bekannte Aufenthaltsort von Savannah das Apartment 5 ist, befragen sie Brooke Cruz, die Polizei sogar in die Wohnung lässt. Nach Angaben der Polizei finden sie allerdings nichts Verdächtiges. Auch als die Polizei einen Tag später erneut das Apartment untersucht, sollen sie nichts Ungewöhnliches entdeckt haben. Ob die Durchsuchung allerdings gründlich war, ist bis heute nicht bekannt. Im Nachhinein hat ihre Familie Zweifel daran. Wie soll das Paar es geschafft haben, ihre Wohnung nach der entsetzlichen Tat innerhalb weniger Stunden komplett gereinigt zu haben? Stattdessen sagt die Polizei der Familie LaFontaine Gravens, dass sie das Kleid gesehen haben und dass Brooke anscheinend wirklich genäht hatte. Doch ob sie Brooke auch gefragt haben, warum eine nicht schwangere und nicht übergewichtige Frau eine Schwangere zur Anprobe braucht, ist ebenfalls nicht geklärt. Eine weitere Nachbarin erzählt der Polizei, dass sie laute Schläge an diesem Nachmittag aus dem Apartment 5 gehört hatte. Es soll sich angehört haben wie ein Kampf, der 20 Minuten ging. Danach lief eine lange Zeit das Wasser in der Dusche. Doch sie ist lautstarke Auseinandersetzungen aus dem Apartment 5 gewohnt. Deshalb hat sie sich zunächst nichts dabei gedacht. Nach der Befragung von Brooke lässt die Polizei die Familie LaFontaine Graven wieder allein. Auch als sie abends nochmals anrufen und sagen, dass Savannah immer noch nicht aufgetaucht ist, scheint die Polizei unbeeindruckt zu sein. Savannah sei schließlich erwachsen und könne sich aufhalten, wo sie will. Dass sie hochschwanger ist und keinerlei Grund hat, vorzugehen, scheint sie wenig zu interessieren. Bei ihrer Suche nach der 22-Jährigen ist ihre Familie und ihr Freundeskreis größtenteils auf sich allein gestellt. Sie drucken Suchplakate, laufen die gesamte Umgebung ab und ihr Onkel fährt sogar den Red River mit seinem Motorboot entlang. Denn sie wissen, dass der Fluss bereits eine traurige Vergangenheit hat. Auch die Medien berichten nur spärlich über das Verschwinden der schwangeren 22-Jährigen. Es ist ungewöhnlich, dass die Suche nicht größere Wellen schlägt. Schließlich ist man es gewohnt, dass, wenn eine junge und zudem schwangere Frau ohne Grund plötzlich verschwindet, viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt. Warum dann also Savannah nicht? Für viele steht Savannahs Fall beispielhaft für ein Schicksal, das in den USA und Kanada lange unter den Tisch gekehrt wurde und erst in den letzten Jahren einen breiten öffentlichen Diskurs erfahren hat. Die Gewalt gegen indigene Frauen. In den USA und Kanada liegt die Mordrate von indigenen Frauen 10-mal höher als im nationalen Durchschnitt. In den gesamten Vereinigten Staaten liegt das Risiko für indigene Frauen 2,5-mal so hoch, vergewaltigt zu werden. Jede dritte von ihnen wird Opfer einer Vergewaltigung. 2017 macht die Anzahl Indigener unter den vermissten Menschen 1,8% aus, obwohl sie nur 0,8% der Gesamtbevölkerung stellen. Der Bundesstaat Montana hält den traurigen Rekord. Dort sind unter den Vermissten 30% indigene Frauen. Polizeiliche Untersuchungen in Morden, Vergewaltigungen oder Vermisstenfällen von indigenen Frauen sind oft unzureichend. Hinzu kommen Zuständigkeitsprobleme der Polizei, sobald sich die Verbrechen in einem Reservat ereignen. In der medialen Berichterstattung wird meist über das Schicksal der indigenen Frauen geschwiegen. Es gibt keine Lobby, die sich für die Gewalt an ihnen einsetzt. Sie sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Und viele Familien trauen sich deshalb gar nicht, Vergewaltigungen oder Vermisstenfälle anzuzeigen. Erst seit einigen Jahren haben sich Protestbewegungen zusammengefunden, die für die Rechte indigener Frauen einstehen und ihre Schicksale in die Öffentlichkeit bringen. Doch die Jahre des Schweigens haben zahlreiche Opfer gefordert. Es gibt Gebiete, die dafür bekannt sind, dass indigene Frauen dort verschwinden oder wie Müll entsorgt werden, ohne dass es zuvor jemanden gekümmert hat. In Kanada ist es der Highway of Tears, ein 700 Kilometer langer Highway, an dem 18 indigene Frauen verschwunden oder ermordet aufgefunden wurden. Inoffizielle Schätzungen liegen allerdings bei 40 Opfern. Aufgeklärt ist keiner der Fälle. In den USA ist es der Red River. Immer wieder finden Suchtrupps Leichen junger Frauen im Fluss, die zum Teil seit Jahren vermisst sind. Doch es sind keine staatlichen Behörden, die nach ihnen suchen, sondern Freiwillige, oft selbst aus der indigenen Community, die ihre Schwestern, Töchter oder Mütter suchen. 134 tote indigene Frauen wurden in den letzten 4 Jahrzehnten im Red River geborgen, entsorgt wie Müll, nachdem sie brutalst ermordet wurden. Eine unter diesen vielen Opfern ist Savannah LaFontaine Gravent. Den entscheidenden Hinweis zum Fall bekommt die Polizei in Fargo nicht durch ihre eigene Arbeit, sondern durch einen Kollegen von William Hone, mit dem er zusammen bei einer Dachdeckerfirma arbeitet. Dieser teilt der Polizei mit, dass William und Brooke plötzlich ein Baby haben. Ein Kind, das ihnen in ihren vorherigen Durchsuchungen nicht mal aufgefallen ist. William Hone sagt in seiner späteren Befragung, dass das Baby, während der Polizei in ihrem Apartment war, einfach im Nebenzimmer lag. Erst nach dieser Zeugenaussage setzt die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss durch. Mittlerweile sind 5 Tage vergangen, in denen die schwangere Savannah vermisst wird. Als die Polizei abermals unangekündigt das Apartment 5 durchsucht, ist nur Brooke Cruz zu Hause. Sie hat ein Baby bei sich, von dem sie behauptet, es wäre ihres. Doch es gibt sofort Zweifel daran. Das Mädchen hat dichte schwarze Haare, was nicht zu Brooke und ihrem Freund passt. Sofort wird das Baby ins Krankenhaus gebracht, wo ein DNA-Test die erschreckende Vermutung bestätigt. Es ist nicht das Baby der Nachbarin. Ashton Matheny und Savannah LaFontaine Gravent sind die Eltern. Doch wo ist ihre Mutter? Und wie ist ihre kleine Tochter überhaupt zur Welt gekommen? Ashton verzweifelt vor dieser Ungewissheit. Gleichzeitig steht er vor einer komplett neuen Herausforderung. Während er sich ununterbrochen fragt, wo seine Freundin ist, ist er nun plötzlich Vater von seiner Tochter Hazley Joe, den Namen, den sich die beiden schon vor Monaten ausgesucht hatten. Noch am selben Tag werden Brooke, Cruz und William Hone festgenommen. Aber von Savannah fehlt weiterhin jede Spur. Was ist überhaupt passiert? Hat Savannah wirklich bei ihren Nachbarn das Kind vorzeitig entbunden und es bei ihnen gelassen, so wie Brooke und William es sagen? Oder haben sie das Entsetzliche getan, was Ashton und Savannahs Familie vermuten? Die 22-Jährige getötet, um an ihr Baby zu kommen. Selbst nach dem Fund des Babys scheint die Polizei ratlos zu sein. Sie wissen nicht, wo Savannah sein könnte. In einer Pressemitteilung behaupten sie, dass das Haus rund um die Uhr bewacht wurde. Doch wie haben sie so eine mögliche Leiche verschwinden lassen? Auch die Handydaten des Paares wären nicht geortet, obwohl es einfacher gewesen wäre, um herauszufinden, wo Savannah ist, lebendig oder tot. Bei einer Pressekonferenz teilt der Polizeichef von Fargo mit, dass sie alles versuchen, um die junge Frau zu finden. Doch sie hätten keinen Hinweis, wo sie suchen müssen. Savannahs Freundeskreis und ihre Familie wissen jedoch ganz genau, wo sie suchen müssen. Am Red River. Innerhalb kürzester Zeit trommeln sie dort einen großen Suchtrupp zusammen. Diesem schließt sich einen Tag später dann noch die Polizei an, die mit dem Engagement von Savannahs Familie kaum mithalten kann. Am Abend des 27. August 2017, 8 Tage nach dem Verschwinden von Savannah, sind es schließlich 2 Kajakfahrer, die nördlich von Fargo im Red River die schreckliche Entdeckung machen. An einen Baum wurde ein in Folie gewickelter Körper gespült. Savannah ist tot. Über die konkrete Todesursache und den Zustand ihrer Leiche schweigt die Polizei zunächst öffentlich. Zu grausam ist das, was der Jungfrau angetan wurde. Mit Brooke Cruz' Mordgeständnis im Dezember 2017 erfährt die Öffentlichkeit schließlich von dem entsetzlichen Verbrechen. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft sind schockiert, was ihnen Brooke erzählt. Dass sie Savannah unter einem Vorwand in ihre Wohnung gelockt hatte. Dass ein Kampf zwischen den beiden Frauen im Bad stattfand. Dass sie William mit einem Baby im Arm beim Nachhausekommen begrüßte mit den Worten: "Das ist jetzt unser Baby. Das ist unsere Familie." Dass sie ihren Freund gebeten hat, ihr zu helfen, Savannah wegzuschaffen. Und dass er die junge Frau mit massiven Schnittverletzungen noch strangulierte und mit den Worten zu ihr zurückkam: "Wenn sie nicht schon tot war, ist sie es jetzt." Doch je mehr Details an die Öffentlichkeit sickern, desto mehr gerät die Arbeit der Polizei in die Kritik. Wie konnten sie 2 Stunden nach dem Mord die Wohnung begutachten, ohne das blutverschmierte Bad zu sehen? Wie konnten sie mehrmals im Apartment 5 sein, ohne das Neugeborene zu entdecken, was Brooke nur unter einer Decke versteckte? Wie konnten sie nicht Savannahs Leiche im Apartment finden, die erst mehrere Tage später zum Red River gebracht wurde? Wie konnten Brooke und William überhaupt ungesehen mit einer Leiche zum Red River kommen, obwohl die Polizei meinte, das Paar rund um die Uhr zu überwachen? Diese Fragen stellen sich nicht nur Ashton und ihre Familie, sondern Tausende, die an Trauerfeiern und Gedenkmärschen für Savannah teilnehmen. Der Mord an der 22-Jährigen ist einer der wenigen Fälle, die nicht nur bei der indigenen Community für Fassungslosigkeit sorgt, sondern nationale Wellen schlägt. Vor Gericht dementiert William Hone, dass er etwas von dem Plan seiner Freundin gewusst habe. Er wollte zwar ein Kind mit ihr bekommen, doch er habe nie verlangt, ein Baby zu stehlen und es als ihres auszugeben. Außerdem bestreitet er, dass er Savannah stranguliert habe. Er sei nicht am Mord beteiligt gewesen. Brooke Cruz bleibt bei ihrer Version. Doch eine Mitgefangene äußert ebenfalls Zweifel, denn Brooke habe im Gefängnis vor ihr geprallt, dass sie die verblutende Savannah zusätzlich noch stranguliert habe. Im Februar 2018 wird Brooke Cruz zu lebenslanger Haft verurteilt. William Hone erhält zunächst dasselbe Urteil. Da allerdings begründete Zweifel bestehen, ob er wirklich nicht am Mord von Savannah beteiligt war, hebt der oberste Gerichtshof das Urteil auf und er wird im Oktober 2019 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Als Folge des Mordes wird der Savannah's Act verabschiedet, der im Oktober 2020 von Donald Trump unterzeichnet und seitdem in Kraft ist. Das Gesetz soll die Datenerfassung ermordeter oder vermisster indigener Frauen verbessern, um endlich das nationale Schweigen über ihre Schicksale zu brechen. Hazley Jo überlebt ohne Einschränkung die vorzeitige gewaltvolle Geburt. Sie entwickelt sich zu einem fröhlichen, ruhigen Kind, das bei Ashton aufwächst. Trotz des schmerzvollen Verlustes hatte er kaum Zeit für sich selbst zu trauern. Er musste für seine Tochter da sein, die ihre Mutter nie kennengelernt hat. Unterstützung erhält Ashton dabei nicht nur von seiner Familie und der Gemeinschaft des Spirit Lake Triads, sondern auch von Norberta und Joe LaFontaine-Gravent, für die er wie ihr eigener Sohn ist. Sie helfen ihm nicht nur bei der Erziehung von Hazley Jo, sondern auch dabei, wieder ins Leben zu finden, ohne ihre Tochter Savannah. Bei einer Sache ist sich Ashton sicher. Sie wäre die beste Mutter aller Zeiten gewesen.